Task Force Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Du bist ja gefangen in dir selber mit dem Namen.
Matthias Müller.
Das wissen gar nicht alle, was wir da für eine Legende eigentlich in unseren Reihen haben.
Und Markus Schäff.
Ja, wo ist er denn, hä? Der Markus. Ja, wo ist denn der Markus? Ja, komm her.
Servus, liebe Pantherfans. Ich begrüße euch nach der langen Sommerpause zur neuesten Ausgabe der Taskforce Klebladel. Und der Matze ist heute auch da und hat Besuch bei sich zu Hause. Aber bevor, Matze, wir das Mikro zu dir übergeben und du unsere Gäste begrüßen kannst, der Benjo lässt sich entschuldigen. Irgendwie er und unser neues Tool, was wir zur Podcastaufnahme haben, stehen auf Kriegsfuß. Wir hoffen, dass er dann spätestens dann zum September zu unserer Vorsaison-Folge dann wieder im Einsatz ist. Lässt sich dafür heute entschuldigen. Und ja, Matze, dann übergebe ich dir mal das Mikro und du darfst deine Gäste begrüßen.
Danke, Markus. Neue Staffel, neues Glück. Ne? Erste Folge, neue Staffel, August, Sommerfolge. Und ich habe heute tatsächlich zwei besondere Gäste aus der Hockey-Bubble in Ingolstadt. Zum einen den Jean-François Boucher, Günther. Genau. Willkommen. Und den Daniel Melchior. Und sie haben ein sehr interessantes Projekt am Start. Und da werden wir später drüber reden. Erstmal aber willkommen, danke, dass ihr hier seid. Und erzählt mal erstmal, wie es euch geht.
Ja, mir geht's ganz gut. Wir haben kurz vor 3 Wochen, 1 Monat, sind wir richtig angefangen. Wir bauen das jetzt nochmal auf, aber bei mir macht's, ich bin seit, ich würde sagen, 3-4 Monate viel mehr in Eishockey nochmal involviert und ja, zurück in mein Feld sozusagen. Und ich freue mich unbedingt. Ich habe die andere Seite probiert. Zwar nicht alles gut, als diese Eishockey-Welt ist, ich freue mich zurück zu sein und ja, etwas Großes zu übernehmen.
Top. Daniel?
Hi, servus. Vielen Dank für die Einladung erstmal an euch. Ja, sehr aufregende Wochen jetzt mit Jay zusammen, das Ganze ja zu gründen, aufzubauen und Sommervorbereitung mit den Jungs und mit den Frauen war sehr intensiv und jetzt freue ich mich, dass es langsam wieder losgeht, neue Saison.
Sehr gut, sehr gut. Ich fange mal mit dir an, Daniel, weil finde ich als Geschichte so ein bisschen auch sehr interessant. Ich kenne dich ja aus dem Fitnessstudio, ne, bist Fitnesstrainer, Ernährungsberater. Alles, was so diese Themen betrifft. Und du bist irgendwann über diese Schiene beim e.V. gelandet. Und zwar zuständig fürs Frauenteam und für auch die Jugend. Ja? Vielleicht kannst du ja kurz erzählen, wie das zustande kam und wie das dann überhaupt Fahrt angenommen hat.
Also es war so, Studio, wo du auch trainierst, in der Cube Sport und Fitness Club. Boah, wann war das? Es war vor Corona noch. Hat mich Christian Sohlmann, eben jetzt ehemaliger Trainer von den RC Frauen, getrieben, weil er ein Fitnessstudio für das Team gesucht hat. Da kam dann die Kooperation zustande. Und über die Jahre, als ich dann immer mehr im Athletikbereich Fuß gefasst habe, kam es dann irgendwann zustande, dass ich das Sommertraining bei den Frauen übernehmen durfte. Und irgendwann kam dann die Stellenausschreibung für Nachwuchs auch, U17, U20. Da habe ich mich beworben und so ist das dann zustande gekommen.
Okay. Kannst du kurz schildern, wie, wenn du jetzt deine Tätigkeit als Fitnesstrainer, ich sag mal so Standard-Fitnesstrainer für Normalos vergleichst, mit der Arbeit mit der Jugend und der Arbeit mit dem Frauenteam, was ja so semi-professionell fast schon ist, also eine halbprofessionelle Liga, was macht da den Hauptunterschied aus?
Boah, sehr viel. Es gibt viel mehr Sachen zu berücksichtigen. Natürlich ist die Belastung. Also für viele, die so normal ins Fitnessstudio kommen, ist das Fitnesstraining dann die Hauptbelastung. Viele haben eine sitzende Tätigkeit. Dadurch ist die Hauptbelastung halt das, was sie bei dir im Fitnessstudio machen.
Genau.
Und es ist natürlich leichter zu managen. Wenn sie zeitgleich noch 5, 6, 7 Mal die Woche auf dem Eis sind, macht das Ganze deutlich komplizierter. Zusätzlich kommt, dass man die Jungs und Mädels nicht pushen muss. Das heißt, man muss sie teilweise eher einbremsen, zum Teil, dass sie nicht zu viel machen. Jetzt jemand, der wo normal ins Fitnessstudio geht, musst du eher antreiben, dass er es 2-3 Mal die Woche zum Training auch schafft. Ja, bei den Jungs und Mädels beim Eishockey ist es häufig anders. Und da ist halt Belastungsmanagement ist der wichtigste Faktor.
Was ich mir auch komplizierter vorstelle, weil ich habe das auch schon mal mitbekommen, wenn die Jugend dann trainiert im Cube, und du dann dabei bist. Mir ist aufgefallen, dass in den Jahrgängen oft sehr große Unterschiede herrschen, was die körperliche Entwicklung betrifft, der einzelnen Jungs. Ja. Wie geht man darauf ein als Fitnesstrainer? Wie kriegt man das gemanagt?
Schwierig. Es ist leider im Teamsetting das Riesenproblem. Man kann nicht alle individuell betreuen, auch wenn man es versucht. Also wenn man das Ganze hauptberuflich macht, geht es noch eher und selbst dann wird es schwierig. Die Zeiten sind begrenzt. Es ist häufig das Athletiktraining direkt vor dem Eistraining. Mhm. Das haben wir jetzt ein bisschen für dieses Jahr ein bisschen anders gemanagt, aber es ist schwierig. Es geht nur über Gespräche mit den einzelnen Spielern. Es ist schwierig, das ist aber
das heißt, auch die Belastungssteuerung, also die Art, wie du die trainierst, ist dann wirklich individuell zugeschnitten auf den Spieler?
Ja, so gut es geht. Ja. Es würde immer mehr gehen, aber es gibt halt das Teamsetting schwierig her. Aber das ist einfach über Gespräche. Die Spieler kommen, wenn sie sich nicht so gut fühlen, nicht so fit fühlen. Aber es ist ein Riesenproblem in allen Sportarten, wenn man eben nur das Alter als primäre Referenz nimmt dafür, wer wo spielt. Es gibt auch das biologische bzw. skeletale Alter, wo man berücksichtigen könnte, aber der Aufwand ist halt viel zu groß.
Stelle ich mir vor, dann in gewissen Altersklassen, dass der ausbalanciert sein muss, wenn man betreibt. Genau. Ja. Kommen wir gleich darauf zurück, weil es gibt ja ein Projekt, was ihr angestartet habt. Ich würde aber jetzt erstmal auch den Günther zu Wort kommen lassen. Und meine erste Frage ist nicht bezogen aufs Projekt, so werden wir gleich noch Zeit haben. Aber du bist ja eine Ingolstädter Eishockey-Legende. Eigentlich bei allen Fans bekannt, beliebt. Ich glaube, einer der beliebtesten Spieler ever, die wir hatten bei mir jetzt. Auch Meisterspieler. Meisterschaft lass mal bei links liegen. Kennen wir alle die Geschichte. Was mich interessiert ist, was passierte, nachdem du 2015 Ingolstadt verlassen hast? Und wie kam es zustande, dass du in Ingolstadt bist?
Jetzt aktuell in Ingolstadt?
Grundsätzlich danach.
Ja, ja grundsätzlich, wir müssen zurück zum 2008, 2009 gehen. Ich wusste nicht, dass ich einen deutschen Pass so einfach bekommen kann, weil meine Mama deutsch ist. Mein Papa ist in Kanada sehr berühmt und wir waren
Eisschnellläufer.
Eisschnellläufer, ja, genau. Der erfolgreichste Eisschnellläufer in die Geschichte von Kanada. Erste Goldmedaille von unserem Land. Aber ja, wir waren in der Arena und ein Agent, es gibt viele in Kanada, das einfach in die Arenas rumlaufen, hat mein Dad erkannt und wusste damals von Zeitungen, dass meine Mama deutsch ist. Okay. Und er ist zu ihm gegangen und gesagt, hey, wusstest du, dass du ganz einfach einen deutschen Pass bekommen für deine Kinder? Nee, wussten wir nicht. Dann er hat uns in Kontakt mit Benoit Laporte damals gesetzt. Mhm. Ich bin für so eine freie Stunde mit Benoit aufs Eis gegangen. Er hat gesagt, passt, du bist gut genug.
Laporte war damals noch in Kanada?
Er wohnt in Kanada. 15 Minuten von mir. Sehr netter Mann. Weg von Eishockey oder die Aura, dass er hier hat. Und er hat gesagt, du sollst nach Ingolstadt kommen. Camp fängt 1.8. Natürlich, er hat nie mit damals war, wie heißt er?
Stefan Wagner? Stefan Wagner? War der noch da?
Nee, Tobias. Der Kumpel von Marco Sturm. Er war auch ganz gut.
Tobias Abschreiter.
Genau. So, ich kaufe meine Flugkarte für 30. Juli. Meine Mama bringt mir in den Flughafen und ich bin im Flugzeug, wann sie bekommt einen Anruf von Laporte, der sagt, hey, sorry, ich habe mit der Abschreiter gesprochen und wir haben keinen Platz für JF, weil er kann nicht zum Camp kommen. Und meine Mama hat gesagt, kein Problem, ist schon im Flugzeug und wird morgen in Deutschland landen. Der Benoit hat sich gefreut, gesagt, perfekt, wenn er hier ist, sie müssen ihm eine Chance geben. So ist es entstanden. Ich hatte eine ziemlich gute Vorbereitungsphase und ich habe dann einen Vertrag bekommen für die Saison. Mhm. Das leider nicht so erfolgreich war. Ich bin dann zurück nach Kanada gegangen, in diese ganz verrückte Quebec-Liga gegangen.
Wo 60% gefightet wird.
Ja, genau.
60% gespielt.
Ja, und immer,
wie wir gelernt haben,
immer gegen Spieler, das 60% gespielt sind. So, ich sage immer zu meinen Kindern, ich habe nie viel geprügelt, aber nie so oft gewonnen. Das ist die Realität. Und ich war auch Teil dieser Kassel-Erfahrung, wo sie dachten, sie kommen zurück in die DEL. Okay. So, wir haben die ganze Vorbereitung gemacht. Es ist runtergeplatzt. Aber ja, so das war.
Das hat sich in Kassel übrigens noch nicht geändert.
Genau, wir sind noch nicht in die Idee. Und genau, ich bin 2012 zurückgekommen, weil der Jim Boney hat mir angerufen, gefragt, würdest du zurückkommen? Ja, ich bin hier seit dann. Nach Ingolstadt, es war auch, ich sollte hier bleiben, ich hätte einen Vertrag Laut Jerzy Ehrenberger, am letzten Tag hat es zerrissen, gesagt, wir nehmen Thomas Bielmeier, der Bruder von Timo. Neville Rauter war ins Büro, hat direkt Sundblad angerufen, das Trainer war in Köln. So, ich bin raus von der ERC-Geschäftsstelle gekommen und Sundblad mir angerufen und gesagt, willst du nach Köln kommen? Und ja, ich habe mir damals gefreut, aber es war leider nicht, was ich dachte. Genau, und dann, ich habe in 2018 aufgehört, weil ich hatte schon in 2016 eine ziemlich große Gehirnerschütterung nach einem Check von Milan Jurcina. Ja, ich war 11 Minuten bewusstlos. Und die letzten 2 Jahre meiner Karriere, ich hatte schon like, richtig Angst, aufs Eis zu sein. Ja, das war nicht so einfach zu spielen. So, ich habe das, meine Eishockey-Leidenschaft war nie als groß, als ich hatte es als Kind. Es hat sich sehr als Job gefühlt. Ich hatte 2 junge Kinder. Ich wollte zurück nach Bayern. Ich bin gekommen, ich habe mit Larry Mitchell gesprochen, gesagt, ja, ich nehme dich, ich muss nur der Peter Tatichek rauskaufen. Ich war perfekt, kein Problem. Ich war beim nächsten Spiel, der Tati war da. Ich habe gesagt, hey Tati, schon schwer, du spielst nicht, was ist dein Plan? Gesagt, mir egal, was sie machen, ich bleibe 2 Jahre, ich werde bezahlt. So ist meine Karriere zu Ende gekommen. Und dann hat mich gefragt, und wie geht's dir? Okay, es könnte besser werden. Und dann habe ich entschieden, ich habe schon viel Wert auf die Schule gelegt, wenn ich jung war.
Ja, das haben wir damals schon mitbekommen, dass du auch studiert hast, Finanzwissenschaft.
Genau, oder so. Wissenschaft. Okay. Ich wollte Biomechanismus studieren, weil da habe ich ein bisschen, ja genau, ich war ein Riesenstreber als Kind. Bin ich noch, aber ein bisschen mehr versteckt. Aber ja, ich habe mir gedacht, guck mal, ich hatte so, like, Eishockey macht mir keine Leidenschaft jetzt, es gibt nichts in Ingolstadt. Ich probiere mal voll die andere Seite. Also ich war Unternehmensberater für 5 Jahre und es war auch cool, ich habe viel gelernt, aber es war eine andere Welt. Ein Teil, das schwer ist für Sportler, wir sind nicht gut, uns zurückzuhalten. Mhm. Und da, es war zu wenig Struktur und ich bin einfach direkt ins Wand gelaufen, ein paar Mal, hatte gesundliche Probleme. Ich habe mir gedacht, weißt du was, ich habe es probiert, ich gehe zurück in Eishockey. Ich habe mir entschieden, meinen Job zu kündigen im Oktober 23. Und seit dann, ich will etwas in Ingolstadt bauen für die Kinder. Okay. Genau.
Nur fürs Protokoll, ne? Es gibt noch eine andere Verbindung nach Ingolstadt. Du mit einer Frau zusammen aus Ingolstadt, genau. Familie und so weiter. Das heißt, auch das
genau.
hat praktischen Grund, ne? warum Ingolstadt jetzt quasi die Stadt der
Wahl ist. Genau, ich würde auch sagen, die Erfahrung, dass ich in Ingolstadt hätte, ob es mit den Fans, Eishockey oder so, hat eine viel bessere, positive Erinnerung in meinem Kopf.
Ja.
Ja, und das war das Ziel 1. Und auch, ich wusste, falls ich würde in einen anderen Verein spielen, unser Heimsitz würde immer in Ingolstadt sein. Ja, und dann mit 2 jungen Kindern, es war auch eine Realität, wo wir nicht bereit sind, wie viel es sein wird. So. Nee, offiziell, ich habe noch nicht aufgehört. Also, so falls Vereine jetzt suchen jemanden,
ja,
kurzfristig, ja, ich bin immer verfügbar, aber nee.
Ich rufe den French an und sag Bescheid,
ja. Genau. Nur Playoffs und Unterzahl.
Ja, okay.
Spannend. Vollgas, dann 19 Minuten Pause.
Spannend. Okay, also, wir haben uns zufällig getroffen im Cube. Und haben uns unterhalten über das neue Projekt, was ihr gestartet habt. Respektive du hast gestartet, du bist dabei, ich glaube sowas. Ja? Oder habt ihr es gemeinsam entwickelt, ja? Könnt ihr auch gleich erzählen. Der Name von dem Projekt ist Youth Athletic Lab, wo ja, glaube ich, Name schon Programm ist. Ne? Es geht um die Jugend, es geht um Athletik und es geht um Eishockey. Und erzählt einfach mal, wie kam das zustande, was ist das Ziel, was habt ihr vor? Ja, vielleicht in der Reihenfolge.
Es war so, Busch hat mich angeschrieben, über Instagram, dass er ja, ein Projekt starten möchte, was eben in der Nähe von The Cube ist. Und ob ich Interesse hätte, da den Athletik-Part zu übernehmen. Also er hat sich für den ganzen Eishockey-Part, Skilltraining, Schusstraining gekümmert, hat aber jemanden gesucht, der den Athletik-Part übernimmt. Habe ich dann angeschrieben, wir haben uns im The Cube getroffen. Dann ja, hat es ein paar Monate gedauert, also wir sind dann erstmal so verblieben und dann hast du dich, das musst du mir dann auch nochmal erzählen, weil du hast dich dann eine Zeit lang nicht gemeldet, dann wieder gemeldet, dass eben das Projekt doch nicht geklappt hat und so haben wir uns dann geeinigt, dass wir zusammen eben das Youth Athletic Lab starten möchten. Erstmal im Cube, dort habe ich den Kursraum gemietet, haben jetzt das Ganze mit dem Skill Court, das ist da eben der Part von Busch, hat eben das reingebracht, ich übernehme primär den Athletik-Part und genau.
Genau, und von meiner Seite ist es, und nach meiner Karriere, ich war schon in Gespräch mit Audi Immobilien Solutions. Mein Ziel würde, eine Campus wie ein American College zu haben, wo alles unter einem Dach ist. Es ist nicht nur ein Sportart, natürlich, hauptsächlich es geht um Eishockey. Und jetzt mit die neue Technologie, du kannst viel mit synthetisches Eis machen. Wir hatten eine Halle gefunden, leider am Ende Mietvertrags nicht geklappt, aber in der Prozess, ich habe den Skill Court kennengelernt. Und das hat mir sehr persönlich angesprochen, eine seitens die Gehirnerschütterungsseite und diese individuelle Fortschritt, dass wir in Deutschland aktuell nicht tracken mit Spielern. Mhm. Ja, Sally hat es schon ein bisschen erwähnt. Es gibt viele Gründe, warum die Kinder immer als Team trainiert sein müssen. Und der andere war, ich höre immer von Kindern, es gibt nicht genug Eis, wir brauchen mehr Eis. Aber es gibt andere Dinge, dass die Kinder trainieren sollen. Und ich denke einfach, in Deutschland, wir sind noch nicht so weit zu wissen, was die nächsten Schritte sind.
Genau. Also du willst damit sagen, Eis ist nicht alles.
Eis ist natürlich wichtig, aber was unser Projekt geht, so meine, ist kognitive und visuelle Training. Ja? Wie sammeln deine Augen Informationen ein und wie kannst du das mit deinem Körper umsetzen? Das einfachste Beispiel, wir reden von einem Spieler, das unglaublich im Training ist und danach kommt ins Spiel und es schafft es nicht. Ja? Ganz oft ist es eine Überförderung und dann, wie können wir das trainieren? Aber auch dazu, es gibt eine unglaubliche Verbindung zu dem motorischen Teil. Und das ist, wo ich wollte ein Profi und ein Expert wie Daniel, dass wenn wir Daten oder Informationen bekommen von unserem Gerät, das ist nicht ein alter Eishockeyspieler, das die Programme baut, sondern jemand, das kommt von der wissenschaftlichen Seite und kann die perfekten Programme für die Kinder bauen.
Verstanden. Wer ist denn die Zielgruppe bei euch? Also es gibt ja Spieler, die spielen bei Vereinen, Jugendspieler, verschiedene Altersklassen. Es gibt Jungs, die vielleicht einfach nur ein bisschen auf dem Weiher zocken. Ich glaube, das ist eher nicht die Zielgruppe. Ne? Aber erzähl mal, wer ist die Zielgruppe? Was passiert? In welcher Taktung? Was wird angeboten? Kontaktaufnahme und solche Dinge. Ja?
Also primär ganz klar ambitionierte Nachwuchsathleten. Ich sag mal alles zwischen 10 und 20, die wo halt wirklich zusätzlich was machen wollen, was halt dann eventuell auch im Verein in der Intensität und auch in dem individuellen Training nicht möglich ist, die eben zusätzlich was machen wollen. Sowohl auf der kognitiven Seite mit Skillcord, auch eben motorische und auch struktureller Seite. Muskelaufbau, Stärkung, Denke, Sehnen, Knochen etc. Also für alle zwischen 10 und 20, die sehr ambitioniert Sport machen wollen und besonders langfristig gesund machen wollen. Was leider wirklich fehlt, auf der einen Seite das kognitive Training, aber auch ganz besonders wirklich gut strukturiertes und progressives Krafttraining, auch bei wirklich Kindern. Also es gibt immer wieder die Vermutungen oder Glaubenssätze, dass man sagt, Kinder sollen kein Krafttraining machen. Das ist falsch. Es gibt keinen Beleg dafür, dass es Kinder nicht machen sollten, sondern ganz im Gegenteil, es sollten Kinder unbedingt machen, um einfach auch für die Sportarten wie Eishockey, aber auch Fußball, Tennis, Basketball auch wirklich belastbar genug zu sein, um sich eben nicht zu verletzen.
Es werden ja auch alle Sportarten körperlicher gefühlt. Ne?
Also 100%.
Körperlich als in der Vergangenheit. Ein Tennisspieler anschoss in den 70ern und vergleicht das mit heute, das ist ja Tag und Nacht.
Ja,
ne?
Ja.
Klar. Und das ist aber ein Add-on. Ne? Das heißt, wenn ein Spieler, der im Verein organisiert ist, da in der Mannschaft spielt, der kann sich bei euch praktisch melden und sagen, pass auf, ich habe hier, glaube ich, Nachholbedarf. Das Angebot, das ihr habt, triggert mich irgendwie auf eine positive Art und Weise. Ja. Und dann bekommt er entsprechend bei euch eine Betreuung in einem gewissen Umfang zu diesen Themen.
Genau. Und die Stadt von meiner Seite, ich spiegle es ein bisschen meine Erfahrung oder Erlebnis als Kind. Ich hatte jede Chance, meine Träume zu erreichen. Ja, ob es durch meine Leistung gekommen ist, meine Umgebung, die Infrastruktur, das Ganze. Und das ist ein großer Teil, das fehlt in Deutschland. Mhm. So das einfachste Beispiel, es gibt viele engagierte Eltern, das wollen alle für ihre Kinder machen und sie fahren nach Tschetschen jedes Wochenende. Mhm. Das ist teurer und nicht als effektiv, als was das die beste Antwort sein. Aber aktuell, wie der Stand ist, das Wissen fehlt für die Eltern. Ja, das ist auch ein Teil, ist nicht nur die Kinder zu trainieren, ist auch die Eltern ins Boot reinzubringen und zu erklären, was wir machen, warum wir es machen und was sind die Vorteile, langfristige so Programme zu bauen.
Okay. Ja. Kontaktaufnahme dann ganz normal über Social Media?
Ja, aktuell ja. Wir sind jetzt natürlich jetzt Webseite, alles wird kommen. Und auch nur kurz, weil Daniel hat es so schön gesagt, wenn wir uns eine der ersten Mal getroffen haben, es geht nicht um Eishockey. Es geht um die Kinder leistungsfähig zu machen. Ja, so in, ich sehe es in einer perfekten Welt, die Kinder sollen immer bis ein bestimmtes Alter mehr Sportart, mehr in Bewegung sein. So, es würde nicht schaden, dass ein Leistungsfußballspieler mit einem Leistungseishockeytrainer, Eishockeyspieler trainiert. Ja, ich denke, manchmal hier im Vergleich zu Nordamerika sind Zäune oder Wände ein bisschen zu schnell. Die Kinder sollen Spaß haben, sich bewegen und in Gruppe trainieren, das ist alles ein bisschen einfacher.
Also ich kann wirklich bestätigen, ich bin ja ab und zu im Cube. Also regelmäßig.
Schon regelmäßig.
Genau, danke. Und ich habe den Raum gesehen und es schaut wirklich hochgradig professionell aus, was da stattfindet. Also das, wir reden hier nicht von irgendeinem Kindergeburtstag, sondern das ist mit Bedacht und Plan aufgebaut, was da ist. Auch dieses das Teil, was du erwähnt hast, was diese kognitiven Fähigkeiten verstärken soll. Ich habe noch nie gesehen, so ein Teil. Ja. Also wir reden hier wirklich von einer hochprofessionellen Ausstattung mit professionellen Trainern, die sich darum kümmern. Ne? Die beiden sind ja hier. Und also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg für das Projekt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich werde es beobachten. Wir werden es beobachten.
Vielen Dank.
Markus.
Ja, also ich glaube, das erste Mal, seitdem wir den Podcast machen, dass der Löwen-Redeanteil nicht bei mir liegt.
Ja, ganz entspannt.
Ja, ganz entspannt. Also ist für mich ja fast schon Erholung heute. Nein, Spaß beiseite. Sehr interessantes Thema auf alle Fälle. Wir haben natürlich mir auch ein paar Gedanken gemacht, nachdem ich ja auch selbst zwei Jungs im Alter von 14 und jetzt bald 17 Jahren habe. Daniel, so eine Frage an dich. Es ist jetzt mal weg vom Eishockey, aber gibt es so Übungen, so sagen wir es mal für einen nicht aktiven Vereinssportler oder sagen wir es mal ein Kind, der sagen wir mal nicht im Mannschaftssport vielleicht tätig ist, sagst okay, es gibt Übungen in dieser Altersklasse, wo du sagst, hey, das ist noch viel zu früh. Ich sage jetzt mal beim Fitnessstudio nicht, dass du deine 120 Kilo Hanteln quasi hochhebst, auf diese Schiene benutzt. Gibt es da, sage ich mal, solche Übungen, die du als sagen wir mal Profi jemandem empfiehlst?
Nicht empfiehlt. Ja, nicht per se. Also grundsätzlich ist auch wieder Thema Belastungsmanagement. Natürlich, ein Kind, egal ob Sport macht oder nicht, soll nicht bei 100 Kilo Kniebeuge starten, sondern muss halt wirklich von unten nach oben erstmal mit Bodyweight Step by Step aufgebaut werden. Aber dann spricht mal grundsätzlich nichts dagegen, auch mit 15, 16 mit externen Gewichten zu arbeiten. Nicht nur nicht dagegen, sondern es ist sogar verdammt sinnvoll. Und es ist komplett unabhängig von Eishockey, Fußball etc. Jedes Kind profitiert von Belastung, also von richtiger Belastung und progressiver Belastung, sowohl im Bereich Knochendichte als auch natürlich Muskulatur, Fähigkeiten auf seine Muskeln einzusetzen. Also das ist auch so ein Punkt, Kraft entsteht nicht nur einfach durch den Kraftaufbau, sondern auch das Potenzial, mehr Muskelfasern zu rekrutieren, spricht man davon. Also mal ganz einfach dargestellt, ein Kind oder auch ein Erwachsener, was sich selten intensiver belastet, nutzt vielleicht nur 50-60% von den Muskelfasern, die er nutzen könnte. Und umso regelmäßiger man es macht, der Körper, das Nervensystem lernt, 60-70-80-90% von den Fasern einzusetzen. Und das ist dann auch das, wo man lebenslang profitiert. Also das spricht grundsätzlich, gibt es keine Übung, die per se nicht geeignet ist, solange halt die Belastung richtig dosiert ist.
Muss dann schon ab und zu mal deine, sag ich mal, Sprösslinge, die du bei dir so hast, auch schon mal ein bisschen bremsen, oder? Nicht, dass sie zu schnell zu viel Gas geben.
100%.
Das glaube ich.
Das ist, was ich gemeint habe. Also man muss tatsächlich um 17.20 Uhr teilweise eher die Spieler einbremsen, dass sie nicht, also es ist einfach sinnvoll, progressiert wird. Also ich bin der Letzte, der viel Gewicht verteufelt. Ganz im Gegenteil, wenn das sinnvoll strukturiert ist, wenn sie es kontrollieren können, dann ist es super sinnvoll. Aber halt nicht auf Biegen und Brechen innerhalb von ein paar Wochen von 20 auf 80 Kilo hoch. Dann kann es auch negative Auswirkungen haben. Ist aber sehr selten, weil die Belastungen, die beim Eishockey oder Fußball wirken, ums Vielfache höher sind als die, die wir im Kraftraum, Krafttraining haben.
Eine Frage an dich, Günther. Du warst als Profi natürlich, hast natürlich den Vergleichswert. Hat sich dieses Athletik-Thema im Gegensatz zu deiner Jugend vor allem, wie hoch ist der Stellenwert jetzt mittlerweile? Ich sage jetzt mal, vor
20 Jahren, wo du vielleicht angefangen hast als junger Spieler. Wie hat sich das sehr verändert? Klar, es ist mehr geworden, aber wie sehr im Pensum?
Ich sage, wir können nicht leben. Wir können kaum glauben, wie groß der Unterschied ist. Damals so. Deswegen, ich lege es auch so viel Wert. Ich war einer der Ersten, mein Dad war der erste NHL-Spieler in Quebec, trainiert hat im Sommer. Früher, das gab es nicht. So, ich war 14, ich hatte das Glück, ich durfte mitmachen. Und dann, ich bin zurück aufs Eis gegangen, ich war viel weiter auf die andere, weil damals, du machst ein bisschen was im Sommer, das war Testing, zu sehen, ob die Spieler überfit sind, aufs Eis zu gehen. Und das immer gesagt, das war ein Ding, pass mal auf, das ist eine Maschine, er ist sehr fit. Ja, also jemand, das viel trainiert hat, war schon bezeichnet als so. Jetzt damals waren die Regeln anders. Ja, es gibt kein Two-Line-Passes, du könntest viel mehr halten. So, der typische war 1,90, vielleicht 100 Kilo war die Grenze. Und dann waren die Regeln haben sich geändert. Du hast gesehen, langsam kleinere Spieler. Das Fokus ist viel mehr an die Geschwindigkeit gegangen. So, jetzt die Spieler sind viel schlanker, trotzdem unglaublich kräftig. Aber sie machen voll andere Trainingsmethode als wir früher. Und Gott sei Dank, weil damals waren sie nicht die Beste, aber ich denke, es ist schon viel besser geworden, aber wir sind schon in Eishockey und es ist weltweit noch nicht, wo wir hingehen können. Ja, das ist jetzt KI, das langsam ins Spiel kommt, Kameras und alle diese Tools zu benutzen und das erlaubt dir viel mehr Informationen über die Kinder zu sammeln, aber es wird nur sich weiter und weiter entwickeln und ganz easy gesagt, weil du denkst, dass du nur mit deinen Skills oder so weiterkommst, es geht nicht. Ich sage es zu vielen Kindern, du musst topfit sein, eine Chance zu haben, in das nächste Niveau zu kommen. Ja. Und leider für viele Kinder, bis sie es merken, ist es dann ein bisschen zu spät. Natürlich kannst du es immer machen, als früher, dass du anfängst, diese Grundkenntnisse oder Fähigkeiten aufzubauen, dass wir nur compounden und sich deren ein richtiges Vorteil geben.
Gibt es jetzt natürlich jetzt speziell aufs Eishockey bezogen Schnelligkeit, Explosivität, Kraft, Ausdauer? Gibt es da irgendwas, was vor allem in jungen Jahren sehr unterschätzt wird? Eurer Meinung nach von diesen, sagen wir mal, Skills?
Für mich, ja, der typische, das ist, wir legen viel zu viel Wert auf Skills-Training. Natürlich ist es wichtig, aber die Kinder machen es viel zu viel. Und das ist ein bisschen, wo wir reinkommen, ist, dass jetzt dein Kind geht aufs Eis für ein Camp und als Elternteil, du hoffst, dass er kann das Endprodukt sehen und dann es direkt kopieren. Es würde viel mehr Sinn machen, sein Gehirn zu trainieren, seinen Körper, dass er überhaupt in die Lage ist, so Bewegungen zu schaffen. Weil im Spiel, du wirst nie zwei Hütchen vor dich haben und sagen, oh, der Verteidiger kommt, ich mache hier ein schönes 8 und dann ich öffne meine Hüfte. Ja, so das Hauptziel ist, reaktiv zu sein und mir das größte Erfolg möglich. Und das lernst du nicht durch Skills Training. So ich denke, das ist ein bisschen, wo wir als Eishockey-Welt es zu weit getragen haben. Ist das früher, es gab überhaupt kein Skills Training. Dann die McKinnons, die Crosbys, die so sind rausgekommen. YouTube spielt auch eine richtige Rolle mit Highlights. Und jetzt die Kinder, sie bringen es dann viel zu viel ins Spiel. Ja, sie wollen 1-gegen-1 spielen. Der Bann außen ist frei. Achso, es ist nochmal, sie sind sehr fähig, aber das ist ein größer Unterschied.
Das reicht halt dann eben nicht mehr.
Ja, und ich würde sagen, es gibt Moves, like der Michigan, ich weiß, ob ihr das kennt.
Ja, ja.
Das war sehr berühmt bei uns, einmal gekommen, das war, was ist das? Und jetzt in meiner Auswahlmannschaft, ich habe die Hälfte der Mannschaft, macht es regelmäßig, wann wir uns aufwärmen. Und es ist nicht zum Punkt, ich habe ein Kind, der hat es dreimal in ein Spiel gemacht. Und es ist nicht schlimm, es ist nicht falsch, es ist nur, ich habe es nie live in meinem Leben gesehen. Und jetzt habe ich einen 9-Jährigen, das ist einfach zockt von hinter's Tor. Wie gehen wir damit? Weil in meiner Generation würde, like, du musst hier bleiben, sitzen und denken, wie Eishockey gespielt werden soll. Aber das ist nicht so. Aber trotzdem diese Mittelgrund zu finden, ja, vielleicht. Ein pro Spiel reicht. Ja.
Ich sehe da auch Parallelen zu anderen Sportarten. Wenn ich jetzt Fußball anschaue, war ja gerade die WM. Und du siehst dann einfach Spieler wie ein Musiala bei uns, der ja eher wenig austrainiert ist zumindest. Vielleicht hat er auch nicht die Veranlagung, keine Ahnung. Und dann siehst du einen Erling Haaland, ja, der eine Maschine ist. Und du siehst dann einfach direkt auch den Unterschied. Ne? Weil skilltechnisch sind sie, glaube ich, beide vergleichbar. Ja. Nur, dass der eine den Vorteil hat, einfach nur mal richtig fit zu sein. So.
Genau, und ich denke, das ist ganz oft. Und ich habe einen 10- und 8-Jährigen und ich höre es viel mit den Eltern. Er ist so talentiert oder so. Ja. Talent ist nur eine Erweiterung von wie viel harte Arbeit diese Topspieler reinkriegen. Ja, die Leute sagen, ja, Lionel Messi, er ist talentiert. Natürlich, aber er hat so viel Arbeit reingesteckt, seine Kunst zu verbessern. Ja, und nicht, du schaust nicht nur mit dem Ball umzugehen, aber alle diese schnelle Füße, Richtungwechsel, Peripheral Vision zu sehen, wo deine Mitspieler sind. So dieses
Spielverständnis.
Ja, genau, es ist einfach zu sagen, wenn ich so groß als Erling Haaland würde, ich könnte auch so machen. Ja. Aber nee, ich denke manchmal, wir nehmen zu viel weg von diesen Top-Sportler, weil sie haben schon verdient, ein bisschen mehr Respekt zu haben, für wie hart sie arbeiten.
Genau, es kommt nicht vom Talent, sondern auch eben überwiegend durch harte Arbeit. Ne?
Genau, und für jedes Kind, das sehen will, googelt mal YouTube die Trainingseinheiten von Conor McDavid aus Eis. Er geht genau als schnell in, und das ist ganz wichtig für die Kinder, er geht an seine Grenze in Training, dass er es überhaupt auf das Eis machen kann. Ja, und viele denken, wir sind nur im Training, ich gehe 80%, ins Spiel werde ich so. Aber nein, die Top-Spieler, das ist auch Disziplin, jeden Tag üben, ein bisschen etwas Kleines machen. Machen. Ja, genau, das ist die Top-Priorität in ihrem Leben.
Ja.
Und sie machen das so. Und nur zu so einem System kannst du so erfolgreich sein.
Eine Frage nochmal von mir bezüglich dem Thema Eltern, wo wir auch gerade haben. Gibt es, sag ich mal, aus eurer Erfahrung her, vielleicht jetzt auch ein Punkt, wo auch die Eltern vielleicht schon zu viel Einfluss auf die Entwicklung ihres Kindes, speziell im Jugendbereich, nehmen? Zum Beispiel, hey, du musst nach dem Training noch 5-mal um den Auwärtssee laufen, weil du heute vielleicht nicht so viel gelaufen bist. So, nur als Beispiel genannt. Wurde sie auch damals, sag ich mal, Trainer sagt, hey, das ist immer noch vielleicht ein Kind?
Ja, es gibt im Nachwuchs oder Nachwuchsentwicklung ein ganz, ganz wichtiges Thema, was enorm, also wirklich enorm unterschätzt ist. Nicht bei den Fachleuten, aber ich glaube so in der allgemeinen Bubble dann, wenn es auch um die Eltern geht. Das ist eine frühe Spezialisierung. Man erhofft natürlich häufig dann, wenn ein Kind sehr früh sich auf eine Sportart spezialisiert, jetzt zum Beispiel Eishockey, dass umso früher man eben die Sportart macht und sich spezialisiert, dass die Chance höher ist, dass es für eine Profikarriere klappen kann. Das ist so aber nicht. Man sollte sehr, sehr lange zweigleisig oder sogar noch mehrere Sportarten machen, einfach sowohl die kognitive als auch die koordinative und motorische Entwicklung von den Kindern zu fördern. Das heißt, man sollte, bis man 15 ist, im besten Fall mindestens 2 Sportarten machen, ohne sich auf eine Sportart krass zu spezialisieren. Natürlich muss man eine Sportart also priorisieren, aber halt eben nicht als alleinige Sportart ausüben. Und dann ab 15 kann man sich spezialisieren. Und das ist ein extrem unterschätztes Thema. Und das ist sowohl für das Kind psychisch ein extrem wichtiges Thema. Also Kinder verlieren häufig mit 15, 16 auf einmal den kompletten Spaß am Sport. Egal wie gern sie es mit 8, 9, 10, 11 gemacht haben, wenn sie einfach seit 10 Jahren nichts anderes sehen als die Eishalle. Und wenn die Kinder einfach zusätzlich, keine Ahnung, Fußball, Basketball, Schwimmen, Leichtathletik machen, ist die Chance erstmal höher, dass sie beim Eishockey auch bleiben. Das ist ein wichtiges Thema. Zeitgleich ist auch die Verletzungsgefahr geringer, weil sie einfach besser ausgebildet sind, motorisch. Aber auch die Leistungsfähigkeit auf dem Eis kann davon stark profitieren, wenn sie mehr Sportarten ausüben. Das ist ein bisschen extrem unterschätzt, wo auch Eltern einfach dahinter sein müssen. Ich weiß, es ist schwierig. So, man versucht schon alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, dass man die Kinder auch zum Eistraining bringt und dann noch eine Sportart. Das ist schwierig. Man tut aber den Kindern einen großen Gefallen, wenn man eben eine zweite Sportart ausübt.
Paradebeispiel, machst du?
Zumindest irgendwie so in so einer Art und Weise, dass man vielleicht nicht beides semi-professionell betreibt, sondern nur als Ausgleich.
Genau, 100%. Das heißt nicht, dass man beim EHC und beim FC Ingolstadt spielen muss.
Ja, genau.
Das ist aber wichtig. Einfach
Paradebeispiel ist ja zum Beispiel vom EHC Ingolstadt Leon Hüttl, der ja in der Jugend auch Fußball gespielt hat, sogar relativ Talent mitgebracht hat, dass er sogar mal beim Probetraining bei 60 München war als junger Spieler, sich dann halt fürs Eishockey dann irgendwann mal entschieden hat. haben wir nichts dagegen. Aber auch hier sieht man natürlich, dass dieses Zweigleisige echt brutal wichtig ist. Mal die meisten spielen Tennis. Günther, bei dir, was war in deiner Jugend neben Eishockey? In Kanada wahrscheinlich etwas schwer. Sport?
Ja, aber ich habe Waterpolo gespielt, ich habe Leichtathletik gemacht. So meine Eltern kamen von Eisschnelllauf. So, ich habe auch Eisschnelllauf. Und sie waren immer, typisch ADHS-Kind. So, das, okay, wir müssen ihn raus von Haus schicken. Er hat Energie. Aber ich hatte dann das Glück, mit 14 ein Stipendium zu bekommen. Und ich bin nach Toronto gegangen, Upper Canada College. Und da ist es nur das amerikanische Modell gebaut.
Mhm.
So, du spielst für die Schule. Kurzer Punkt, wir sollen das 100% in Deutschland machen. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Aber direkt ab 14, wir dürften nicht länger als 3 Monate Eishockey spielen. So, Eishockey ist ein Wintersport. Im Herbst, du kannst, ich habe American Football gespielt und nach der Eishockey-Saison, ich habe Rugby gespielt. Natürlich alle drei sehr körperlich, aber du kannst andere Leute kennen. Ja, das sind andere Spielsysteme, das ist alles. Aber das große Punkt, was Daniel meinte, und es gibt eine Studie in Schweden dazu, ist, wenn du für ein paar Monate nicht aufs Eis gehst, deine Hunger kommt zurück. So, du kommst in die neue Saison, du sagst, ich will jetzt etwas schaffen, ich will etwas zeigen. Ich habe mein ganzes Off-Eis gemacht, mit Zweck aufs Eis zu kommen. Zu oft jetzt mit diesen Kindern, Vorlaufseisen, wie du meintest, mit 15 und 16, es gibt keinen Unterschied mehr. Sie kommen in so einen Zyklus, wo sie sind immer aus Eis. Direkt, wenn sie freie Zeit haben, sie gehen. Natürlich, es kann für manche Kinder funktionieren, es kann für andere nicht so gut sein. Ich denke, das beste Beispiel ist es in die NFL. Du schaust die erste Runde von dem Draft jedes Jahr. Ja, das sind vielleicht die größten Maschinen aller Zeiten. Und 5 oder 6 Spieler waren bis 6 Monate früher noch 3 Sportarten fähig. Ja, das ist ganz oft American Football, sie spielen Basketball auch und dann sie machen Leichtathletik. Ja, so wir reden von die größte Sportbusiness aller Zeiten und sie empfehlen die Kinder oder jetzt Männer bis 22 3 Sportarten zu machen. Ja, ich denke, und die kurze Beispiele, like die beste Hände aufs Eis, die ich in mein Leben gesehen habe, das war ein Lacrosse-Spieler. Ja, wo sie müssen in 3D der Ball handeln und immer die Handgelenke bewegen. So, es gibt unglaublich viele Crossovers. Bei uns in Kanada im Sommer, wir haben alle Fußball gespielt. Das hast du nie so ein aggressives Fußballstil gesehen, weil wir sind gekommen, bei uns durchzuchecken. Wir gehen ein bisschen härter. So, ja, aber ich sehe überhaupt keinen Nachteil, mehrere Sportarten zu probieren und so. Weil wir müssen auch immer denken, die Eltern, erstmal, die Kinder sind zu jung, sich selbst zu fahren. Ja, es könnte sein, so die Eltern wählen, welcher Sport hat das Kind macht, aber wir sollten nie 100% zuschließen, dass vielleicht das Kind eine andere Leidenschaft allein findet. Ja, und für welchen Grund ist immer relevant? Ich benutze nur die Geschichte von meinem Dad. Er hat Eishockey und Eisschnelllauf gemacht als Kind und irgendwann ist ein Punkt gekommen, wie gesagt, ich kann nicht mehr verlieren wegen anderer Leute. Teamsport ist nicht für mich, ich mache Eisschnelllauf. Und Dana hat seinen Weg genommen und ist so weitergegangen. Aber ja, ich denke, es gibt so viele Sportarten und coole Dinge im Sport und Vorteile. Mehrere Sportarten für Kinder bis ein bestimmtes Alter macht 100% Sinn.
Klare Empfehlung. Ja.
Daniel, eine Frage hätte ich jetzt auch nochmal für dich. Du bist ja auch bei den Frauen mit tätig. Matze hat es ja vorhin gesagt, das ist ja so eine semi-professionelle Liga. Wo ist zum Beispiel auch, sagen wir, der Unterschied zu einer U20-Mannschaft, die du ja auch mit betreust? Speziell ist auch mit den Frauen, wie gehst du zum Beispiel auf denen ihre athletischen Bedürfnisse mit ein? Oder wo da vielleicht auch viel mehr im Gegensatz zum Männer-Eishockey, sage ich jetzt einfach mal, da zum Beispiel auch der Wert drauf gelegt?
Man kann es schwer vergleichen, weil die Frauen nebenbei studieren, arbeiten etc. Das ist ein anderes ganz andere Umstände. Grundsätzlich unterscheidet sich athletisch gar nicht so viel, wie man denkt. Besonders sind die Frauen selbst so professionell, dass sie sich einfach selbst sehr, sehr gut kennen, sehr gut mit ihrem Körper umgehen können. Da muss ich viel weniger Einfluss nehmen als bei der U20 und bei der U17. Heißt nicht, dass die nicht auch sehr professionell sind. Die sind verdammt professionell. Aber es ist einfach ein anderes Alter. Es sind andere Lebensumstände. Viele kommen ja auch nicht aus Ingolstadt. Mhm. Ja. Also es ist anders. Man kann es nicht vergleichen. Aber wenn wir auf die athletische Schiene gehen, es unterscheidet sich gar nicht so sehr, wie man immer denkt. Frauen brauchen, also haben erstmal die gleichen oder sehr ähnliche Adaptionen wie auch Männer, wenn es um Training geht. Also Trainingsreize etc. Und wie gesagt, auch ähnliche Fähigkeiten. Also es unterscheidet sich, wie gesagt, nicht so viel, wie man denkt.
Wie läuft denn eigentlich so als Athletiktrainer, egal ob das jetzt bei den Frauen ist oder auch jetzt bei einer der U-Mannschaften, wie läuft so die Abstimmung zum Beispiel auch mit dem Trainerstaff ab, mit Arthur zum Beispiel bei der U20 oder jetzt mit der neuen Cheftrainerin bei den Frauen? Wie stimmt man sich da zum Beispiel ab? Hey, zum Beispiel mal Fokus vielleicht mal darauf legen. Wie läuft sowas ab?
Wir treffen uns ja regelmäßig, aber ich kann für alle Coaches, mit denen ich momentan zusammenarbeite und auch letztes Jahr zusammenarbeiten durfte, sie haben volles Vertrauen in mich. Also ich habe keinen von den Coaches oder von der Marion jetzt, die wo in irgendeiner Form reinreden. Mhm. Volles Vertrauen, deswegen, also wir stimmen uns ab. Ich sage, was meine Meinung ist, sie sagen ihre Meinung. Und dann, aber wie gesagt, in dem Training, was ich mit den Spielern und Spielerinnen mache, haben sie oder nehmen sie wenig Einfluss, weil sie gar keinen Einfluss nehmen möchten. Aber wir tauschen uns natürlich regelmäßig über die Spieler und Spielerinnen aus. Also ein sehr angenehmer, sehr guter Austausch.
Ja, gibt es etwas, wenn jetzt gewisse Sinn brechen, wie zum Beispiel Playoffs oder sowas, dass die Trainer vielleicht sagen, okay, jetzt ein bisschen slowly oder so? Oder ist das?
Ja, also wie gesagt, da nehmen sie relativ wenig Einfluss. Okay. Wir stimmen uns halt ab, was sie auf dem Eis machen. Also wir machen häufig oder sind häufig im Austausch wegen der High-Low-Methode. Das heißt, auf einen hochintensiven Trainingstag folgt ein geringerer Intensitätstag. Und da stimmen wir uns ein bisschen ab, was eben auf dem Eis gemacht wird und was im Athletikbereich gemacht wird. Aber wie gesagt, da sind beide Seiten so professionell, dass sie wissen, wie Belastungsmanagement auch geht. Und deswegen, wir tauschen uns aus, aber ist nicht so, dass einer von den Coaches da groß reinredet. Und Playoffs ist klar, dass wir weniger machen. Also das ist
automatisch. Da wird für dich die Zeit ein bisschen ruhiger in den Playoffs.
Absolut. Obwohl ich immer sage, eigentlich nur bei den U-Mannschaften steht die körperliche Entwicklung im Vordergrund. Heißt jetzt natürlich nicht, dass sie einen Tag vor dem Playoffspiel da Vollgas Krafttraining machen müssen. Aber es ist halt, klar haben wir Ziele, sportliche Ziele, aber am Ende des Tages kann man es nicht wie im Profibereich machen, dass man jetzt sagt, ich mache gar kein Krafttraining oder die Profis auch, aber ich gehe so runter mit der Intensität, dass die körperliche Entwicklung halt auf der Strecke bleibt, nur weil ich ein sportliches Ziel habe. Das wäre den Spielern dann auch nicht gerecht, also von den U-Mannschaften, weil wie gesagt, sie sind hier auch, um sich körperlich zu entwickeln und deswegen steht das bei mir immer im Vordergrund.
Fragen habe ich noch. Matze, ich weiß nicht, hast du noch was bei dir auf dem Zettel?
Ich habe schon noch ein, zwei Sachen, aber keine jetzt Riesendinge.
Ja, wie gesagt, eine Frage wäre jetzt noch auf den Standort Ingolstadt so ein bisschen gemünzt für euch beide. Wie nehmt ihr zum Beispiel die Entwicklung jetzt, Günther, du verfolgst ja auch die Jugend und bei dir, Daniel, du bist auch seit letztem Jahr jetzt mit an Bord. Oder empfindet ihr so die Entwicklung der Nachwuchsarbeit allgemein beim ERC Ingolstadt? So in den letzten Jahren,
da hat sich das... Ja, verdammt positiv. Ich höre es halt auch immer nur aus Geschichten, wie es halt vor ein paar Jahren war. Der Hettinen Markus ist jetzt als U17-Trainer zurückgekommen und mit dem habe ich mich auch ausgetauscht. Er hat auch gesagt, vor vielen Jahren sah das alles noch ganz anders aus. Es hat sich sehr gut entwickelt, wenn man überlegt, dass U15 die deutsche Meisterschaft geholt hat und die U20 deutsche Vizemeisterschaft, dann sind es verdammt, verdammt gute Entwicklungen für den Standort Ingolstadt. Billy True hat da immer eine Geschichte erzählt, als er vor 5 Jahren ungefähr, kann man nicht
ungefähr
mehr sein, war bei einer DEB-Sichtung und wurde so ein bisschen von den anderen Vereinen so ein bisschen belächelt. So, was er hier sucht, er arbeitet doch in Ingolstadt. Die Spieler hier sind doch nicht auf der Qualitätsstufe, was sich Ingolstadt leisten könnte. Und ja, 5 Jahre später steht man eben, wie gesagt, mit der deutschen Vizemeisterschaft da, U15 deutscher Meister. Es hat sich schon verdammt viel getan in den letzten Jahren.
Eine Frage nochmal zu eurem jungen Baby, was ihr da gegründet habt. Was ist der Unterschied jetzt zu einem normalen Fitnessstudio oder klassischen Athletiktraining jetzt? Nochmal im Fokus. Kann man euch, sagen wir es mal, jederzeit zu euch kommen, dann in dieses, sagen wir mal, Studio rein? Oder wie soll da künftig der Ablauf sein?
Also so, wir legen schon hohen Wert auf Qualität. Man kann keine Qualität oder keine hohe Qualität liefern oder bieten, wenn man mit 15 Kindern gleichzeitig trainiert. Die Kinder haben im Verein ein sehr solides Athletik-Angebot. Deswegen wollen wir uns eben auf die Spieler, Spielerinnen fokussieren, die halt zusätzlich was machen wollen. Und wir arbeiten jetzt viel in Kleingruppen, das heißt dann 4 Kinder pro Training, die eben bei uns dann entweder ein Abo-Modell oder mit 10er-Karten das Ganze gebucht haben und können sich dann, wie gesagt, in die Kurse oder in die Trainingsgruppen einbuchen. Geht aber genauso im Personal-Trainingsbereich, wo dann schon sehr individuell und auch auf hohem Niveau gearbeitet wird, weil es werden mit einer Kraftmessplatte wird die Entwicklung verfolgt. Wir testen regelmäßig die Größe, um auch zu schauen, okay, ob Wachstumsschübe da sind, wo man dann auch belastungstechnisch handeln muss und das Ganze anpassen muss. Es geht einfach um die individuelle Förderung von Nachwuchsathleten. Da mit dem Skillcord kann man unglaublich viel coole Sachen machen und dann einfach sehr gutes und progressives Krafttraining. Man im Fitnessstudio schon auch kriegt, aber wahrscheinlich nicht mit dem Background-Wissen über Athletik. Und es geht nicht nur um Muskeln, Sehnen spielen eine verdammt wichtige Rolle, wenn es um Athletik und besonders auch um Nachwuchsathleten geht. Und da braucht schon ein bisschen mehr als einfach nur irgendein Training. Also ich will es gar nicht so runterreden, aber ein Trainingsplan. Ich meine es auch gut, besser als kein Krafttraining zu machen. Also wirklich, das ist 1000-mal besser als kein Krafttraining zu machen. Aber es geht schon deutlich mehr.
Und da ist halt Expertise ist, glaube ich, das A und O.
Ja, Monitoring, also Testing auch zu schauen, okay, wird man stärker, springt man höher, springt man weiter.
Genau.
Und auch der persönliche Austausch.
Genau. Und auch jetzt, wie unser Hauptfokus ist Kinder. Und wir haben gerade angefangen, ein Gespräch mit viele Fußballvereine auch. Und es ist ganz wichtig, die Tür erstmal an die Kinder offen zu lassen und unsere Zeit als viel wie möglich mit Kindern zu investieren. Natürlich, das Training passt für alle. Mit Skillcore ist theoretisch vielleicht besser für ältere Leute, ist nicht so fit sind, aber hauptsächlich, wir wollen mit Kindern arbeiten, ambitionierte Kinder. Und deswegen, wir schnüren auch jetzt unterschiedliche Pakete. Wir wollen keine Kinder ausschmeißen, weil es zu teuer ist oder es gibt einen anderen Grund oder so. Wir wollen eine Option, eine Möglichkeit für jedes Kind in eine Gruppe, sich selbst zu finden. Und auch was ich meinte früher mit Crossover Sports, dass vielleicht es gibt ein Fußballkind von MBB Manching, das gerne ambitioniert ist, aber leider hat nicht genug Kumpels in einer Mannschaft. Dann wir wollen das, diese Brücke drüber zu machen. Und ein Ding, wo wir zwei unglaublich viel Wert legen, ist Datensammlung. Ja, so ein Grund für mich auch von der Eishockey-Seite ist, ich würde gerne jedes Kind oder Mädchen nach College schicken, wenn das das Traum ist. Weil das ist, wo die Mekka von Sport ist. Aber in diesem Prozess aktuell, es geht immer und wir gehen auf Elite Prospects, wir schauen, zeigen, wie viele Tore, Vorlage. Ich habe schnell auf YouTube gesehen, wir nehmen ein Risiko. Bei uns dann, wir würden das Vertrauen von Vereinen in Nordamerika haben. Das heißt, wir kennen die Kinder seit 4, 5, 6 Jahren. Wir können euch Daten zur Verfügung geben, das zeigen, wie viele er sich entwickelt hat und es wird noch kommen. Auch diese ein bisschen in diese Realität, dass wenn die Kinder 13, 14 sind, sie werden sehr schnell rausgeschmissen und ganz oft, es liegt nicht Talent oder Leistung. Es geht, du bist einfach zu klein, aber die Realität ist, das Kind ist einfach biologisch nicht als weit als die andere.
Aha.
Und wir wollen diese Kinder auch weiter begleiten auf die Reise und auch ein bisschen mental zu sagen, kommt, weitermachen, was sind die Möglichkeiten, wie, wo musst du hingehen. So ich denke, ein großer Teil als Erweiterung von den Daten ist eine zentrale Begleitung. Das ist ein Kind, das kommt zu uns. Es ist kein Kind, das kommt. Wir geben ihm eine Übung und wir laufen weg. Wir geben ihm Korrektur, wir geben Verbesserungsmöglichkeiten, wir geben uns unser Wissen, dass das Kind fühlt die Professionalität und das ganze Angebot. Es macht auch viel mehr Spaß für uns, es so zu machen und hands-on zu sein mit den Kindern oder Leute.
Kann es auch passieren bei so einer Reise mit einem Kind, wenn es dann bei euch wäre, dass man eine Empfehlung ausspricht im Kontext, pass auf, wir sehen dich eher im Fußball als im Eishockey oder umgekehrt? Oder geht das dann nicht so weit?
Meine schnelle Antwort ist, das ist sehr schwer, aber wenn du theoretisch das Kind soll im Fokus sein, wenn er sagt, es gehört der Wayne Gretzky sein in Eishockey und er sagt, mein Herz liegt im Fußball, ich würde sagen, dann, ich werde alles machen, dass du dein Fußballträum erreichst. Okay. Ja, weil am Ende, ich kenne zu viele saure Geschichten, ist nicht oft erwähnt in Profis, aber es gibt Spieler, die keinen Bock haben, wo es ein Job ist oder so. Und sie haben es nicht früher genug gemeldet als Kind, zu sagen, ah, ich würde gerne das probieren. Ja, aber sie haben sie gezwungen gefühlt, den Eishockey zu spielen. So für mich, ich habe es jetzt die genaue Realität mit meinem Sohn, ziemlich gutes Fußballspieler. Ich dachte, okay, wir müssen schauen. Er ist gekommen und gesagt, ich will Leichtathletik machen. Das ist mein Job als Papa, seine Träume zu unterstützen und falls als schwer als es würde, weil ich liebe meine Fußballspiele, sage, das ist, was er will, dann ich muss dafür hin sein. Und es ist auch manchmal vielleicht dieses Gespräch, ein Kind zu unterstützen. Falls ein Kind weggehen will und sagt, dann wir können kommen mit Punkten zu sagen, hey, vielleicht ihr seht das nicht schon, aber er ist schon gut auf dem Fußballfeld, macht Dinge richtig und so weiter. Aber von meiner Seite, ich sage, die wollen nicht in diesem Geschäft kommen, wo du musst das machen, das und so. Die Kinder sollen und frei sein. Unser Job ist es, leistungsfähig zu machen. Das Traum würde, dass wir haben ein Kind, das so gut ist Tennis, Golf und Eishockey, dass irgendwann kommt ein Punkt, sagt, ich bin so gut nach dieser Sportart, denn jetzt ich habe die unglaubliche schwere Entscheidung, mir zu entscheiden, in wo ich
Profi werde.
Genau, viele NFL-Spieler haben, ja, Baseball-Draft oder so. Aber das ist das Ziel, dass so viele Möglichkeiten hast, deine Träume zu erreichen. Und dann, wir haben dir in die Lage gebraucht, die beste Entscheidung für dich selbst zu nehmen. Ja, das ist ein bisschen das Ziel, dass die Kinder sich selbst finden über diese Reise.
Also ich finde das hochgradig spannend.
Absolut. Also ich glaube, wir könnten jetzt fast noch eine Stunde philosophieren über das Thema. Eine Abschlussfrage hätte ich jetzt noch. Matze, dann kannst du, oder hast du vielleicht noch eine?
Naja, ich habe dann danach noch.
Okay, meine letzte Frage jetzt an euch beiden ist nochmal zu eurem neuen Projekt. Was soll ein Athlet, egal ob das jetzt ein Eishockeyspieler, Fußballspieler, Tennisspieler, Pipapo ist, nach einem Jahr besser können als heute, wenn er bei euch anfängt?
Darf ich?
Ja.
Also schönes Thema, weil du es auch gut gesagt hast. Ein Thema, was mir die ganze Zeit schon auf der Zunge liegt. Beim Athletiktraining geht es nicht immer um Sportart spezifisch. Das ist leider einer der wahrscheinlich größten Missverständnisse, wenn es um Athletiktraining geht, dass wir immer sportartspezifisch Athletiktraining gestalten müssen. Es ist mindestens 80% wahrscheinlich eine Grundausbildung im athletischen Bereich, eine Fähigkeit, die alle Athleten, Athletinnen können sollten. 20% kann man dann abweichen, Ausdauerbelastungen, andere Bewegungen, andere Kraftbelastungen, aber 80% sollten sich besser bewegen können, also eine bessere Körperkontrolle haben, einfach Bewegungen besser und kontrollierter ausführen können. Alle, und zwar wirklich alle, sollten nach einem Jahr deutlich mehr Kraft haben. Ein ganz wichtiger Punkt. Alle sollten sich besser und objektiv fitter fühlen. Also natürlich auch Ausdauer dann steigern. Aber das sind so die wichtigen Punkte. Also sie sollten auf jeden Fall sich besser und kontrollierter bewegen können und mehr Kraft haben.
Was auf jeden Fall dann bei jeder Sportart weiterhilft.
100%. Ja, bei also jeder. Ist,
genau.
Ja. Bei jeder.
Und ich würde die Frage auf die andere Seite nehmen. Weil für viele Kinder die größten Probleme, dass die Karriere verhindern, sind außerhalb des Sportarts. Sie sind 13, 14, sie gehen am Wochenende, die Kumpels gehen saufen. Gehst du mit oder bleibst du treu zu deiner Liebe oder so? Und was ich frage immer ist, wenn du im Rückblick zum letzten Jahr schaust, wie ist deine Disziplin entwickelt? Machst du mehr für deinen Sportart oder weniger? Egal, was das Grund ist. Und es muss nicht immer intensives Training, aber das war dein Traum, dahin zu kommen. wie fühlst du dich mit deiner Entwicklung des letzten Jahres? Und weil am Ende ist die einzige Antwort, das wichtig ist, und das Kind wird selbst wissen, ob er schimmelt sich selbst, weil er Abkürzungen nimmt, oder er macht es jeden Tag regelmäßig, das ist nicht egal, aber wie weit die Entwicklung ist, er weiß, okay, ich kann nicht mehr machen. Ja, ich folge meinem Programm, wenn es schwere Entscheidungen kommen, ganz easy, ich trinke ein Wasser statt ein Cola, die kleinen Dinge. Ich denke, das ist, wo viele, und jetzt, wir kommen nochmal in dieses Thema, die Kinder, das zu spezifiziert sind, wenn sie jung, der 10-Jährige, das alles rausrastet aufs Eis, denkt, er spielt so in NHL, vielleicht Ernährung kann runtergehen. Und ich denke, das spielt eine viel größere Rolle, als Kinder im Kopf haben. Also meine würde Disziplin. Und theoretisch, das soll von Jahr zu Jahr steigern, weil es werden nur mehrere Hindernisse kommen, mehrere Herausforderungen, mehr Ablenkungsmöglichkeit und die Kinder, das fokussiert auf ihre Ziele bleiben und alles dazu machen, haben einen Riesenvorteil.
Ja, geballte Expertise.
Absolut, also, also macht richtig Spaß. Ich könnte jetzt stundenlang noch mit euch unterhalten. Aber Matze, ich hätte zwar noch viele andere Fragen, aber irgendwie sind sie schon beantwortet worden. Speziell auch die Vision, Günther, du hast es ja auch vorhin schon gesagt, mit deinem Campus. Es wird auch natürlich ein sehr, sehr langer Weg, natürlich auch für euch. Aber dafür ist der erste Schritt schon mal der wichtige. Sehr, sehr interessantes Thema. Bin ich sogar fokussiert auf unser Daily Business Eishockey, ERC Ingolstadt. Das machen wir dann natürlich im September kurz vor Saisonstart in alter, gewohnter Runde. Aber wir haben, sag ich mal, durch euren Kontakt im Fitnessstudio gesagt, hey, Thema klingt cool, sehr interessant und absolut abwechslungsreich. Und also ich bin absolut begeistert.
Ich finde das Thema deswegen so cool, weil ich finde, dass bei uns im Vergleich zu anderen Ländern einfach viel zu wenig für die Kinder gemacht wird. Im Sportbereich. Die Förderung und Möglichkeiten, die bestehen, sind einfach, man kriegt aus Amerika Dinge mit, ich kriege über meine Schwester aus England Dinge mit, die da stattfinden. Es ist tatsächlich nicht gut bestellt um das Thema bei uns, deswegen finde ich es super geil, dass etwas in diese Richtung passiert, ja, dass man so ein Projekt macht. Deswegen auch gerne ein Aufruf an alle, die uns zuhören, Eltern, junge Spieler oder wie auch immer, checkt Insta ab, Youth Athletic Lab, schaut euch das mal an. Nehmt Kontakt auf. Ich glaube, dass die Jungs am Bock haben, sich mit euch auszutauschen. Ne?
Trotzdem.
Welche Möglichkeiten es da gibt. Man kann ja auch vor Ort vielleicht auch mal miteinander reden. Kann ich wirklich nur alle auffordern. Wir haben ja eine recht breite Zuhörerschaft. Und das ich weiß auch, dass da auch sehr viele Eltern von Hockeyspielern dabei sind, die uns zuhören. Aber auch junge Spieler selbst sind auch bei uns in der Bubble. Von daher da auf jeden Fall die Möglichkeit nutzen. Ich glaube, dass der Zweck ist wirklich top. Ja? Also es gefällt mir. Und die Jungs, wie gesagt, sind total zugänglich. Ich kenne beide. Und da muss man auch keine Angst haben, auf sie zuzugehen und einfach mal einen Austausch mal herzustellen und sich zu informieren. Also von meiner Seite, besten Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war wirklich sehr krass interessant, was ihr so macht.
Genau. Vielen Dank auch von meiner Seite, unserer Seite.
Ja, vielen Dank.
Genau. Es freut uns, euch alle bei uns zu sehen ins Training oder auch in die Arena. Ja. Aber ja, ich denke, wir freuen uns. Ich denke, eines Großes ist, wir haben den ersten Schritt genommen, etwas auf die Beine zu stellen, dass wir jetzt loslegen können. Und ich denke, mein letzter Punkt ist, wir sagen immer, die Kinder sollen nicht zu viel Party machen. Sie sollen nicht zu viel zocken oder so. Okay, was ist die Alternative? Ja, und das ganz oft fehlt. Und deswegen, der Appell geht nicht nur an ambitionierte Kinder, sagt, ein Kind, das fitter sein will oder zurück in Sport kommen, wo fange ich an? Bei uns der perfekte Landingspot. Ja, weil wir meinen das auch, wir schauen dein Level an und dann passen es an und nicht, halt spring rein in diese Gruppe und mach einfach mit. So, stark.
Ja, sehr gut. Also auf jeden Fall, ein super geiles Projekt. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass es ja gut funktioniert. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und promoten. Wir können auch gerne vielleicht in einem halben Jahr oder so uns nochmal kurz zusammenfinden auf einem Smalltalk und drüber reden, wie es läuft und was es Neues gibt. Besten Dank, dass ihr da wart.
Danke auch.
Auch
an unsere Hörer, wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt es einfach in die Kommentare bei Spotify, Instagram, Facebook, überall, wo wir halt sind. Wir leiten auch natürlich das Feedback oder wenn ihr Fragen habt und die Jungs vielleicht nicht gleich findet, wir leiten euch natürlich auch den Kontakt weiter, sehr gerne. Und ja, dann mache ich Feierabend. Ich sage auch nochmal danke für eure Zeit. Wir sehen uns definitiv wieder und ich wünsche euch was. In diesem Sinne, Servus, pfiat euch und habe die Ehre.
Und zwar, danke.
Das war's für heute. Wenn du noch tiefer in die Welt der Pantherholiker und der Taskforce Kleeblattl eintauchen möchtest, dann schau unbedingt auf unserer Homepage vorbei unter pantherholiker.de. Dort findest du nicht nur unseren exklusiven Shop, sondern auch jede Menge genialer Features für alle ERC-Fans. Und damit du auch zwischen den Folgen nichts verpasst, besuch uns doch einfach gerne auf unseren Kanälen bei Instagram, Facebook oder TikTok. Wir sehen uns!